Habt ihr auch so schlecht geschlafen? Wie die Frauen wahrscheinlich an diesem Morgen. Ich habe überlegt, wie ging es denen wohl an diesem Tag? Und wir haben das eben auch in den Liedern so ein bisschen nachempfunden. Ein totales Gefühlschaos, so stelle ich mir das vor. Hochs und Tiefs von Palmsonntag, Kreuzigung, Hoffnungslosigkeit, dann das leere Grab am Ostermorgen. Kennt ihr das, dieses Gefühl, wenn eine schreckliche Befürchtung wahr wird? Oder erinnert ihr euch vielleicht an Momente, wo ihr eine schlimme Diagnose bekommen habt? Oder wo euch eine furchtbare Unglücksbotschaft mitgeteilt wurde? Vielleicht sogar vom Tod eines geliebten Menschen? Wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht? Wenn sich Verzweiflung breit macht und die nackte Angst davor, wie es jetzt weitergehen soll, wie man so weiterleben soll. Bei mir fühlt sich das so ein bisschen an wie der Aufwachmoment nach einer Vollnarkose. Hat das schon mal jemand erlebt von euch? Manche finden das vielleicht ganz spannend, ich fand's grausam. Es ist ein ganz seltsames Gefühl von unendlicher Müdigkeit und gleichzeitig will man doch unbedingt wach werden, aber es geht nicht. Und dann schießen einem so die ersten seltsamen Fragen durch den Kopf. Sind noch alle Teile dran? Ist im Kopf noch alles klar? Und was ist die letzte Erinnerung, die eindeutig ist, die klar ist? Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Nebel über der Seele. Und auch körperlich ist das so, als läge man unter einer schweren Grabplatte, die einem die Luft zum Atmen nimmt. So ähnlich fühlt sich ein seelischer Schock an. Und genau so müssen sich die Frauen gefühlt haben an diesem frühen Ostermorgen. Dieses Gefühl hatten sicher auch die Jünger Jesu, die ihn so treu bis unters Kreuz begleitet hatten. Sie haben das gerade erlebt. Jesus war nach quälend langen 6 Stunden tatsächlich tot. Der, auf den sie als Gottes Retter und Messias gehofft hatten, ist eine Leiche. Und da war keine göttliche Bewahrung für ihn. Kein Engel kam aus dem Himmel, der Jesus vom Kreuz geholt hätte. Stattdessen Dunkelheit. 3 Stunden. Auch richtige, spürbare Dunkelheit. Und dann kamen auch da Fragen auf. Kann Jesus überhaupt Gottes Sohn gewesen sein, wenn er so sterben muss? Und das fragen ja nicht nur heute Muslime, weil sie Jesu Größe am Kreuz nicht sehen wollen oder sie noch nicht sehen können. Es geht nicht nur Muslimen so, es geht auch vielen in unserem Land so. Wo ist da Gottes Größe und Schönheit in diesem Ereignis? Und so ganz ähnlich ging es den Jüngern und den Frauen damals auch. Die werden auch gefragt haben, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wie kann es sein, dass ausgerechnet der stirbt, der so viele Menschen geheilt hat, der sie sogar von den Toten auferweckt hat? Haben wir uns das alles vielleicht nur eingebildet? Waren wir zu euphorisch? War unsere Hoffnung übertrieben? Sind wir vielleicht sogar einem religiösen Wahn auf den Leim gegangen? Und sind am Ende die Römer doch mächtiger als Jesus? Oder noch schlimmer, hatten vielleicht sogar die hohen Priester und die Schriftgelehrten recht mit ihrer Einschätzung Jesu, dass er sich unberechtigterweise für Gottes Sohn hält und erklärt? Und auf einmal war nichts mehr, wie es war. In der Seele aller, die auf Jesus gehofft hatten, ist es auf einmal nur noch dunkel. Und wenn man in so einem Moment überhaupt noch zu irgendwas fähig ist, dann macht man es mechanisch. Auch das kennt ihr vielleicht. Alles scheint dann sinnlos. Und man muss ja doch irgendwas tun. Und in so einem Zustand dürften die Frauen auch das Abnehmen der Leiche Jesu vom Kreuz erlebt haben und sein schnelles Verschwinden im nächstgelegenen Grab. Und dann haben sie wie narkotisiert den Tag nach der Kreuzigung verbracht. Einen Sabbat, wie sie ihn bis dahin noch nie erlebt hatten. Schockiert, enttäuscht, ohne den Shalom Gottes, jeder Hoffnung beraubt, nur unerträglich sinnlose Sabbatruhe. Da geht es ihnen sicher nicht anders als den Jüngern. Alle verbringen sie einen wirklich trostlosen Feiertag, an dem es nicht mehr zu feiern gibt. Vielleicht sollten wir auch diese Trostlosigkeit uns nochmal in Erinnerung rufen. Vielleicht auch an Ostersamstagen, der ist ja nun jetzt vorbei, aber vielleicht sollten wir auch an Ostersamstagen das nochmal nachempfinden und uns in die Lage der Frauen damals versetzen, statt nur schnell noch die letzten Osterhasen einzukaufen. Und dann klingt es, wenn man in der Bibel liest, fast schon wie eine Erlösung, als dieser erste Tag, dieser unerträgliche Sabbat für die Frauen endlich rum ist und sie wenigstens wieder irgendwas tun können. Wir lesen in Markus 16 mal den Vers 1 zunächst. Markus 16 ab Vers 1. Und alles, was dann folgt, das ist auch sehr schön zusammengefasst gewesen, Alexander, mit dem einen Vers aus Matthäus. Schock, Entsetzen, Trauer und Freude, alles in einem. Und es begann so. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und um ihn zu salben. Die Frauen hatten ja zum Glück immerhin mitbekommen, wohin Josef von Arimathea die Leiche Jesu gebracht hatte. Nahe der Hinrichtungsstätte hatte er selbst mal ein Felsengrab gekauft für sich und dachte, da wird er mal bestattet werden. Und dann hat er gedacht, nein, Jesus hat es verdient, dass er wenigstens noch bestattet wird vor dem Sabbattag. Und wenn schon die wunderbare Zeit mit Jesus endgültig vorbei war, dann wollten die Frauen ihm zumindest jetzt noch die letzte Ehre erweisen. Sie wollten Jesu Leichnam nachträglich noch etwas ordentlicher versorgen, als das in der Hektik nach der Hinrichtung und dann unmittelbar vom Sabbat dem Josef noch möglich gewesen war. Die Frauen, die kannten sich offensichtlich aus, wie das ging, von früheren Beerdigungen her. Und dazu hatten sie noch schnell alles Nötigste zusammengekauft und besorgt, noch vor dem Sabbatende. Und dann haben sie danach bis in die Nacht Salben angerührt und das ganze Balsamierzeugs fertig gemacht. Eben das, was man damals bei einer üblichen Bestattung so tut. Traurig und erschüttert. Und ich bin sicher, an erholsamen Schlaf war in diesen beiden Nächten nicht zu denken. Und dann endlich ist diese Nacht um. Sie können es kaum erwarten, am ganz frühen Morgen, noch vor Sonnenaufgang, machen Sie sich in der gerade anbrechenden Dämmerung auf den Weg zum Grab. Es ist der erste Morgen der neuen Woche, den wir ja heute als Sonntag feiern. Unsere Sonntage sind eigentlich jedes Mal Ostersonntage, Auferstehungstage, die wir feiern. Was die Frauen da noch nicht wissen, es ist der erste Ostersonntag der Geschichte. Und auf ihrem Weg zum Grab lenkt sie dann zunächst mal noch ein praktisches Problem von ihren trostlosen Gedanken ab. Das war die Sache mit dem Stein. Der Stein, der auch noch besonders groß war. Wir lesen weiter in Markus 16, Vers 2. Sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Das war ja ein typisches Felsengrab in den Jerusalemer Kalkstein gehauen. Vielen Dank übrigens nochmal dem Deko-Team. Heute ist der Grabstein weggerollt. Ja, ich finde es sehr schön gemacht, sehr eindrücklich. Ihr habt es vielleicht bemerkt, an Karfreitag war der Stein noch vor die Grabhöhle gerollt. Das war ein typisches Felsengrab damals, auch ein edles Grab, aber generell mit einem tonnenschweren Rollstein verschlossen, was Josef am Freitag noch erledigt hatte. Und der Rollstein, der war über so eine steinerne Rinne, die in den Fels gehauen war, wie in so einer Schiene vor die Graböffnung gerollt worden. Und normalerweise hätte es jetzt ein paar starke Männer gebraucht und einen ordentlichen Hebel, um diesen Stein wieder wegzurollen, damit man überhaupt in diese Grabkammer kommt. Und außerdem kam noch dazu, dass Pilatus die verschlossene Grabkammer zur Sicherheit noch versiegeln ließ und Wachen davor aufgestellt hatte. Die Sorge der Frauen, ob sie also überhaupt zu ihrem Geschäft kommen würden und den Leichnam versorgen könnten wie geplant, das war durchaus berechtigt. Und die Jünger als mögliche Helfer, die hatten sie offensichtlich sowieso schon ganz abgeschrieben. Von denen heißt es nur in Vers 10, dass sie sich zurückgezogen hatten, um zu trauern und zu weinen. Wahrscheinlich haben sie sich, allen voran auch Petrus, dafür geschämt, was für ein schwaches Bild sie bei der ganzen Angelegenheit abgegeben hatten. Und jetzt sind es die Frauen, die vorangehen müssen. Ein bisschen planlos vielleicht, aber sie gehen wenigstens, um sich um Jesu Leichnam zu kümmern. Nicht mal das hatten die Jünger auf dem Schirm. Und dann werden die Frauen von diesem unglaublichen Ereignis an diesem Morgen überrascht. Ich habe das x-mal in Gedanken überlegt, wie wäre es mir gegangen, wenn ich da hingekommen wäre? Was hätte ich vorher gedacht? Was hätte ich dabei gedacht und danach? Ich weiß es nicht. Ich kann die Frauen super gut verstehen, dass sie total konfus waren. Sie erleben schließlich die krasseste Wende in der gesamten Menschheitsgeschichte und eine totale Umkehrung ihrer verzweifelten Lage, die Entmachtung des Todes. Und es beginnt zunächst nochmal mit einem weiteren Schock. Denn so lesen wir, sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Also statt das Problem mit dem Stein, das sie erwartet hatten, sehen sie jetzt ein offenes Grab. Und noch schlimmer, die Leiche ist weg. Jesus ist nicht mehr da, das ist entsetzlich. Also einmal ist er tot und jetzt ist noch nicht mal mehr die Leiche da. Und stattdessen sitzt dieser seltsame Typ da drin, ja, in weißen Klamotten. Es ist ein Engel. Auch das muss man erstmal verkraften. Kommt nicht alle Tage vor. Und jetzt plötzlich doch ein Engel, den sie eigentlich erhofft hatten am Kreuz, aber jetzt nicht als der mächtige Helfer, der Jesus vom Kreuz holt, sondern hier im Grab als ein himmlischer Bote. Auch nicht mit dem flammenden Schwert, der die Römer wegpustet, sondern ganz sanft. Und damit wird es quasi als Umkehrung der Ereignisse von Karfreitag allmählich immer heller. Da ist es immer dunkler geworden. Da hat sich die Macht der Finsternis ausgebreitet. Und jetzt setzt Gott, beginnend mit diesem Engel im leeren Grab, sein Licht dagegen. Die Umkehrung der Finsternis. Und der Engel muss die Frauen erstmal beruhigen, entsetzt euch nicht. Bestimmt leichter gesagt als getan in dieser Situation. Zumal die hartgesottenen römischen Soldaten sogar vor Schreck daneben lagen, beziehungsweise völlig neben sich standen oder lagen, was auch immer. Die waren jedenfalls auch so geschockt, dass sie zu nichts mehr fähig waren. Und die waren einiges gewohnt. Und sie waren ja auf Bitten der hohen Priester von Pilatus extra abgestellt, damit nichts Illegales mit der Leiche passieren konnte. Jesus war tot, das war unbestritten. Und mögliche anschließende Tricks und Gerüchte seiner Anhänger um die Leiche wollte man unbedingt verhindern. Deswegen das ganze Theater mit diesen Wachen. Und die Frauen haben sich am Grab genau deshalb ganz sicher nicht getäuscht. Sie stehen ganz sicher an diesem Grab, in das Jesus gelegt wurde. Und dann sogar drin. Und das ist in der Tat leer. Siehe da, die Stelle, wo sie ihn hinlegten, sagt der Engel zur Bestätigung. Doch da liegt Jesus nicht mehr. Und dann kommt die erlösende Aufklärung. Die Leiche Jesu ist nicht abhanden gekommen, um die Gläubigen an der Nase rumzuführen, so wie es die hohen Priester befürchtet hatten. Der Engel muss es den Frauen erklären, es gibt überhaupt keine Leiche mehr. Die ist weder geklaut noch vernichtet. Es ist vielmehr so, sagt der Engel, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das ist die Ursache, warum das Grab leer ist. Das ist die Erlösung und die Befreiung aus dem Schockzustand. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und damit ist das Schreckliche ja nicht einfach bloß vorbei wie so ein Albtraum. Jesu Tod am Kreuz war kein Albtraum, aus dem man jetzt aufwacht und stellt fest, naja, es war ja gar nicht so. Er war ja gar nicht tot. Was ein Glück, ja. Ihr kennt vielleicht so erleichternde Momente. Jetzt gibt es einen erleichterten Moment, obwohl das Schreckliche vorher wahr gewesen ist. Aber es ist nicht einfach vorbei, sondern durch die Auferstehung Jesu von den Toten bricht eine neue Zeit an. Es ist alles ganz anders. Es ist viel besser als vorher. Ich muss irgendwie gerade ständig an Narkose denken, aber bei einer Narkose ist das ja auch so. Da freust du dich doch nicht bloß, weil du wieder aufwachst, sondern du denkst so, was haben die in der Zeit mit mir angestellt? Ja, und ist die Operation gelungen? Und nur wenn die Operation gut gelungen ist, freust du dich, dass du aus der Narkose aufgewacht bist. Ja, oder dann freust du dich wirklich. Wenn es heißt, Operation gelungen, Patient nicht tot, sondern er lebt. Und zwar besser als vorher. Mit der Auferstehung Jesu ist hier am ersten Ostermorgen Gottes größte Operation der Geschichte für uns Menschen gelungen und Jesus lebt. Die Frauen dürfen das an diesem Morgen als erste Augenzeuginnen miterleben. Es ist unfassbar für sie, aber wahr. Jesus hat den Tod entmachtet und dazu hatte er sich ihm freiwillig gestellt. Den Frauen dämmert allmählich, dass genau das Jesus vor seinem Tod schon angekündigt hatte. Er wird von den Toten auferstehen, nur wie hat er das gemeint vorher, ja. Ich als geübter Theologe kann das also dann gut durchspielen. Ja, hat er das vielleicht gemeint, er wird in unseren Erinnerungen auferstehen, ja, wie viele heute denken. Oder in dem, dass wir so ähnlich leben wie er. Wie hat er das gemeint? Ja, oder im Himmel vielleicht, ist er da auferstanden, dann, dass sie ihn da dann irgendwann mal sehen. Das hatte vorher niemand so richtig kapiert, wie er das gedacht hat oder gemeint, als er sagte, ich werde den Tempel innerhalb von 3 Tagen wieder aufrichten. Auch das so ein ganz merkwürdiger Spruch. Ja. Aber jetzt kann es nur so sein, wie es der Engel sagt, er ist am 3. Tag auferstanden und lebt. Und dann fährt der Engel fort, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, der wird jetzt nochmal extra erwähnt, dass er vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und ich finde, damit kriegen diese Frauen den schönsten Auftrag, den es geben kann. Sie dürfen, sie sollen, ja, sie müssen es den Jüngern weitersagen, sie müssen es rausposaunen. Deswegen hat mir das erste Lied so gut gefallen, ja. Also fröhlich raus. Er ist von den Toten wahrhaftig auferstanden, ohne Zweifel, so sicher, wie es die römischen Wachen umgehauen hat. Und die Frauen werden zu Freudenbotinnen, zu Evangelistinnen. Sie sollen es den Jüngern ausrichten, wie er euch gesagt hat. Also der Engel knüpft nur an das an, was Jesus vorher verheißen hat. Eben, es hat sich bewahrheitet, was er angekündigt hatte. Es hat sich an diesem Morgen ereignet. Jesus lebt und seine Jünger sollen ihn sehen, spätestens in Galiläa, an dem vorher verabredeten Ort. Und ich sage es heute mal so, Jesus ist damals auferstanden, auch wenn das 2000 Jahre her ist, damit du ihn genau heute auch siehst, dass du begreifst, er lebt auch für dich, er ist für dich auferstanden. Und dann wird das Ganze erst bedeutungsvoll, dann begreifst du, das alles ist wegen dir auch geschehen. Und das ist ein riesiges Wunder, was Gott uns schenkt, damit wir leben dürfen. Die Frauen brauchen immer noch ein ganzes Weilchen, bis sie das verdaut haben. Und völlig selbstverständlich merkt Markus dann in seinem Evangelium dazu dann noch an, sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Also immer noch, ja. Also immer noch kann sich die Freude noch nicht so richtig Bahn bei ihnen brechen. Und sie sagten niemand etwas, oder in Klammern, sie sagten erstmal noch niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Wahrscheinlich dachten sie, also wenn wir jetzt mit sowas zurückkommen, ja, also wie sollen wir das irgendwem beibringen? Ja? Das ist ja sowas von verrückt. Es war eine Art freudiges Entsetzen, ein Widerspruch scheinbar. Und wir wissen aus anderen Berichten, dass sich das bald geändert hat. Weg von dem Schock hin zur Freude. Und dann sagen sie es auch schließlich den Jüngern, allen voran Maria von Magdalena oder Magdala. So berichtet es der Evangelist Johannes. Sie darf sogar als Erste dem auferstandenen Jesus selbst begegnen. Noch vor allen Aposteln. Was für ein Stein wurde da vom Grab gerollt. Was für ein Stein fiel da von den Herzen der Frauen. So schwer, dass alle miteinander ganz schön lange gebraucht haben, um das Großartige zu realisieren. Und bei den Jüngern war die Leitung noch länger. Bei denen hat es auch gedauert. Die konnten es den Frauen erstmal überhaupt nicht glauben, bis bei ihnen auch der Groschen fällt. Und so fällt bis heute der Stein von den Herzen aller todverfallenen Sünder, die von der Auferstehung Jesu nach seinem Kreuzestod erfahren. Weil sie auf einmal verstehen, wozu das Ganze nötig war und was für ein gewaltiger Sieg Gottes über den Tod hier geschaffen ist. Wenn man in dem Auferstandenen Gottes größte Gnade und das Geschenk des ewigen Lebens finden darf. Und dafür bürgt Jesus mit seiner Auferstehung. In dieses Leben nach dem Tod ist er allen vorangegangen, die an ihn glauben. So hat Gott durch Jesus den Engel, der in Eden den Weg zum Leben versperren musste, gegen den Engel im leeren Grab ausgetauscht. Der Tod steht nicht mehr länger zwischen Gott und uns. Das ist der Grund, weshalb wir heute Morgen wieder miteinander nicht Hasen und Eier, sondern den endgültigen Sieg Jesu über den Tod feiern. Amen. Ich bete. Ja, Herr, wir sind auch immer wieder erschüttert und ganz voller Freude gleichzeitig. Und ja, du hast diese gewaltige Wand abgerissen, die zwischen uns und unserem himmlischen Vater steht. Der Tod, den wir alle verdient hätten und haben, weil wir schuldig sind vor unserem Gott. Und du hast das für uns erlitten. Du bist dieses Tal durchgegangen bis zum bitteren Ende. Und dann hast du dem Tod die Macht genommen. Wir danken dir dafür und preisen dich von ganzem Herzen. Amen.